Kapitel 1 Eine schwere Sache. Die Geschichte, welche es nun hierum geht, beginnt wie folgt. Es war einmal ein sonniger Tag und die Sonne zieht in einem orangenen Gelb an jeden Morgen hinweg über Hügel und Felder. Ein Mann bestellt ein Feld, während der nächste Bauer auf seinem Feld einen Ochsen mit einem Pflug vorantreibt. Es ist dieser schöne Morgen, goldener Weizenreben, der nun aufzieht. An jenen Feldern, begrenzt von einem Zaun mit Bretterlatten zur Abgrenzung, zu einem unbefestigten Weg mit saftigem Gras an den Rändern. Jener Zaun in der Höhe von etwa einen Legos maßend und gebaut aus bestem Ibibierenholz nimmt dieser einen dunkelweißbraunen Farbton an. Hinter den Feldern, nur von einer steinernen Bogenbrücke zu überqueren, ein Fluss. Gerade groß genug, um darauf zu angeln. Nicht, dass dieser Fluss bekannt für besonders große, schöne oder gar außergewöhnliche Fische sei, aber wenn man es vorzog, einen Angelausflug zu unternehmen und man mit dem Boot auf dem ruhigen Fluss hinausruderte und man im Schatten der Bäume unter Geplage von Mücken und dem ständigen Gezirpe der Grillen genügend Geduld aufweiste, kehrte man stets mit einem Fisch zurück. Egal, wie schlecht auch der Köder gewesen sein mag. Alles in einem, eine kleine Anzahl verstreuter Häuser in einer natürlichen Umgebung. Umgeben von Bildaren, Nerillen, Buchen, Eichen und sogar Palmen. Die Vögel zwitschern, die Enten schnattern und die Baumkronen rauschen und wanken. Denn es weht ein leichtes Lüftchen. Die Bauern unterhalten sich und die Häuser verstreut in der Gegend, kaum weiter entfernt als man sehen kann, stehen dort mit ihrer Festigkeit. Diese Siedlung hat viele Häuser, viele Familien und viel Trubel. Nur nicht jetzt, an diesem lauwarmen Sommermorgen. Allerdings richten wir unser Augenmerk nun auf ein bestimmtes dieser Häuser. Wenn man über den Fluss hinüberspäht, sieht man an einem hölzernen Steg mit einem leicht moosbewachsenen kleinen Ruderboot, gezeichnet von zahlreichen Angelexpeditionen. Wenn man den Steg an Land folgt, Fußnote, hierbei muss man aufpassen, dass man bloß keine morschen Bretterlatten des Stegs tritt, Fußnote Ende, kommt man auf einem mit saftigem Gras bewachsenen Hügel, auf jenem seine Bildare in all ihrer Pracht wächst. Bildaren sind kleine Bäume mit einer hellen Rinde und einem Gedicht, auf welchem weiße Blüten, wie nun im Spätfrühling, sich bilden. Wenn man barfuß wie für diese Gegend üblich läuft, spürt man das grüne Gras unter seinen Füßen und den leichten Tau, welcher noch wie eine dünne Schicht auf dem Gras hängt. Wenn man mal nicht aufpasst, tretet man in einer der zahlreichen Weißblumen auf den Gras, welchen den Gänseblümchen, die man auf der Erde finden kann, sehr ähnlich sehen. Inmitten eines Kreises aus Weißblumen findet sich im Schatten der Bildare ein vom Wetter gezeichneter Stein mit eingravierten Zeichen, welcher an eine verstorbene Person erinnern soll. Bloß an welche, weiß keiner mehr so genau. Wenn man barfuß, wie man ist, weitere Schritte wagt, sieht man, wenn man den Blick den Hügel hinunter wagt, ein Haus sonderbarer Form. Eine Hausform sonderbarer Architektur und Bauweise, welche ein Kenner direkt auf diese Gegend weisen lässt. Das Haus ist klein. Gerade einmal so groß, dass wenn man einen Mensch daneben stellen würde, er problemlos den schon rostigen Wetterhahn berühren könnte, welcher auf der Spitze des runden, blauen und vom mit Blumen bedeckten Moos bedeckten Dach liegt. Jene Teile unterhalb des Dachs, welche über kleine Regen keine Regenrinne verfügt und mit Dachziegeln gebaut worden zu sein scheint, sehen eher plump aus und erinnern eher an einen Sack als an eine mit Lehm gefertigte Hauswand. Das Haus mit seinen bräunlichen Wänden besitzt viele Fenster, vier untere und im Dach ein kleines. Alle je in runder Form mit gekreuzten Stöckern, welche das Fenster zusammenhalten und nicht wirklich aus echtem Glas bestehen, was das nicht wirkliche Durchsehen erklärt. Die Fenster sind reich geschmückt mit Kästen an Blumen und Kräutern, die zur Ergänzung zum anliegenden Garten kleine Gewächse sprießen lässt. Aus den Schornsteinen kommt Rauch und im kleinen Dachfenster mit Blick Richtung des Weges tut sich dahinter etwas. Das Haus hat auch eine Tür, hölzern, in dunklen Ton gehalten und in die Jahre kommen und keinen Türspion besitzt, da nur misstrauische Geschöpfe mit Angst lebend ein solches Ergänzungsmittel benötigen. Da die Bewohner des Hauses weder in Angst noch im Misstrauen gegenüber ihren Nachbarn leben, ist es klar, dass es hier einen Türspion nicht gibt. Stattdessen hängt über den Türklopfer in der Mitte der Tür neben dem runden aus Eisen gefertigten, von Erschütterung leicht zitternden Türknauf ein Schild. Angebracht, mit Nägeln, steht auf diesem hölzernen Schild im schnörkeligen, feiner, dunkleren Schrift eingebrannt: Heim der Dackens. Wer sich nun in diesem Buch in einer Architekturlektüre verloren denkt, den kann ich beruhigen, denn in jedem Moment der Stille, des Friedens und freudigen Vogelgezwitscherns wird plötzlich die Tür aufgerissen und eine Person stürmt heraus. Mit Rucksack und spurte den Weg parallel zum Fluss entlang. Diese Person ist aber nun völlig untypisch für diese Gegend. Sie besitzt ein Antlitz von blondbraunen Haaren, wie nun in der Sonne goldenen Glänzen. Sie besitzt Augen wie das Meer und einen leeren Ausdruck. Das Gesicht ist wie das Haar und die Augen auch nicht von Schönheit beglänzt. Volle Backen und eine kleine pralle Stupsnase und viel zu große Augen werden nicht nur als Makel angesehen, sondern bringen, wenn man jetzt übertreiben möchte, das ein oder andere kleine Kind zum Weinen. Die Sommersprossen, welche zahlreich das Gesicht bedecken, sind zwar auch eher abstoßend, aber trotzdem passend zu den landestypischen hellbraunen Hauttyp. Die Person, kaum größer als das Bein eines Mannes, eines kleinwüchsigen Mannes, und in dem besten Alter eines Kindes, auf den Strängen zur Pubertät, heißt Paul. Oder auch Elohoas Poloras genannt. Ja, der landestypische Dialekt ist ein bisschen kompliziert. Und um diese Person soll es unter anderem in dieser Geschichte gehen. Paul stürmt, als wären sämtliche Dämonen hinter ihm her, entlang dem Weg am Feld des Bauern Dodrick Tebbers und weiter zur Kreuzung, an welcher das ebenso etwa 2 Läggers hohe Haus der Benders steht. Ihr Haus ist auch mit Dachziegeln bedeckt, da im Strohdach nicht nur nicht lange von Dauer sein kann, sondern auch einfach nur wahnsinnig ist. Gerade in diesen Morgenstunden brennt die Sonne, die Strohdächer leicht entflammbar. Brennt die Sonne und das macht die Dächer leicht entflammbar. Ja. Paul schlägt den linken Weg ein und rennt dabei fast Peter Benders, welcher über und über beladen mit Körben voller Äpfeln ist, über den Haufen. Paul rennt aber weiter, schweißtreibend hinüber über die steinerne Bogenbrücke, welche schon so alt ist, dass sich niemand mehr daran erinnert, wer sie gebaut hat. Peter Benders dreht sich um und verflucht den vorbeigehetzten Jungen. Paul lässt sich aber nicht beeindrucken. Er rennt den Weg auf der anderen Seite der Brücke weiter, weg vom Fluss. Er rennt vorbei am Haus der Huberts mit ihren 8 Kindern und läuft an den großen, nun, ja, an der großen runden Mühle vorbei. Runden und natürlich auch neuen Mühle vorbei. Er spurtet am Haus vom alten Habelkneck, welcher immer das Geld verleiht, vorbei. Jener guckt just in diesem Moment hinaus, als er genervt und draußen gesehen hat, als er genervt nach draußen gesehen hat, guckt der Paul nach, als wollte er, wie sonst auch üblich, Ruhe da draußen rufen, aber er tat es nicht. Paul rennt nun des auf den nun leeren Marktplatz vorbei, am Rathausgebäude und am einzigen Brunnen im Dorf vorbei. Am Brunnen vorbei, krabbelt er durch den Garten der Bergers. Vorsichtig, da sie es nicht gerne sahen. Dann am Ende des Gartens hinter den Karlotten, Beet, ja, Karlottenbeet, sprang er ins Gedicht. Dort spurtet er durch das Gestrüpp des Waldes, durch dies er zu einem Gebäude kommt und er die Vordertür aufreißt und ihm 48 Schüler und eine Lehrerin angucken. Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Aaron Bulldog. Reichlich genervt antwortet: Das ist das. Ja, das ist schon das 15. Mal in diesem Mol. Und das kannst du dir langsam nicht mehr leisten. Paul kommt öfter zu spät. Das ist eine alte Angewohnheit von ihm. Dabei ist das Schulsystem gar nicht so schwer. Im Dorf geht man 9 Mol zur Schule, jeden Tag außer am Erntetagesfest, welches einmal im Mol gefeiert wird. Der Schultag ist kurz, von der 6. Stunde des Morgens bis zur 2. Stunde des Mittags werden den Kindern das kurtalische Alphabet, sowohl im Lesen als auch Schreiben, sowie auch die Naturkunde und Mathematik beigebracht. Paul sollte eigentlich nicht schlecht in der Schule sein. Er lernt schnell und denkt schlau, jedoch tut er sich schwer in der Schule. Er träumt von den Weiden jenseits der Wüste. Im Dorf gibt es 3 Klassen, im Abstand von 3 Molen an Lernzeit Unterschied. Paul ist der Jüngste in seiner Lehrgruppe und geht schon seit 9 Mol zur Schule. Er ist einsam, nachdenklich und weiß nicht, was für einen Beruf er ausüben soll. Nach einer Stunde Kiberik, in welchen Algebra und anderen Rechenkunst gelehrt wird, gab es eine Pause. Die Pause wird oft dafür genutzt, sich im Freien zu setzen und zu essen. Paul hat aufgrund seiner fehlenden Freundschaften ein recht einsames Mal abseits der anderen. Nach dieser Pause waren die Schüler wieder in einem Schulraum und lernen. Geotrekli, genau, hier, wird die Umgebung gelernt. Allerdings ist auf der Karte alles nur bis zur Wüste abgebildet. Denn so glaubt man, die Wüste ist das Ende der Welt. So soll jenseits der Silberminen, 3 Tagesgänge gen Osten, von den letzten Stück Grün nichts existieren. Paul würde gerne wissen, was hinter der Wüste, dem Schleier des Ungewissen kommt. Ob dort weißeres Grün lauert? Oder ob es da sogar noch einen großen Fluss gibt, welcher ein grünes Band zieht, genauso wie die bekannte Welt? Am Abend liegt Paul wach. Er überlegt, wie sein Leben fortzusetzen ist. doch findet keine Antwort. Die Duggins sind eine kleine Familie. Sie bestehen aus Mia Duggins, eine Frau im mittleren Alter, stets mit einer Schürze bekleidet und besitzt eine Leidenschaft für das Kochen und Backen. Bodo Duggins ist auch in die Jahre gekommen und war ein alter Schiffsbauer. Er baute Schiffe. Nee, nicht Schiffe. Er baute Boote. Großer Unterschied. Aber auch Schiffe. Für alle und jene, die Angeln liebten. Und verdiente damit nicht schlecht. Und da war noch der junge Bengel Paul. Böse Zungen schwätzen, dass er gar nicht der Sohn der Duggins ist, sondern nur ein Adoptivkind. Welches aber verboten ist, da Kinder bei Todesstrafe nicht adoptiert werden dürfen. Die Leute der Gegend, auch Sandiner oder Oasenwichte genannt, haben nämlich einiges gegen alles, was fremd ist. Sie führen ein Leben in Saus und Braus, in einer Oase, wo sie alles haben, was sie sich nur wünschen könnten. Und wollen um alles in der Welt, dass es auch so bleibt. Am Morgen des nächsten Tages war es wieder soweit. Paul spurtet und kommt zu spät. An diesem Tag war die Lehrerin besonders ärgerlich, was kein gutes Zeichen bedeuten konnte. Letztendlich ging Paul nach einem schweren Tag nach Hause, langsamer als alle anderen, vorbei an den Menschen, leeren Markt, welche nun am Abend menschenleer ist. Aber warum Abend? Ja, weswegen das so spät? Ja, für das zu spät kommen hat die Lehrerin ihn büßen lassen und nachsitzen für die Zeit, welche er zu spät gekommen ist, gegeben. In den letzten drei Mol. Für die letzten drei Mol hat er zu spät kommen erhalten. Nach 19,5 Stunden des Sitzens ist Paul niedergeschlagen und seine Lehrkraft so glücklich wie noch nie. In den Späten der Dämmerung sieht man drei Monde, ein großer, ein mittlerer und ein kleiner, welche jetzt außer den letzten roten Schimmer am Himmel für Licht sorgen. Paul war mit seiner Ausnahme tausender Sterne am Himmel ganz einsam. Ganz einsam? Denn in just diesem Moment horcht der niedergeschlagene Paul auf und bemerkt ein Huschen einer riesigen schwarzen Gestalt am Brunnen. Wer ist da? Nichts. Komm raus! Was hast du am Brunnen zu schaffen? Jetzt kommt eine Antwort. Allerdings nicht von Richtung Brunnen, sondern aus der entgegengesetzten Richtung. Oh, du Scheiß, Drecks, Bengel. Geh nach Hause, schlafen, wie jeder Normale auch. Es war der alte, vernarbte und faltrige Habelkneck, der in der Dunkelheit noch furchteinflößender aussah als sonst am Tag. Dies ließ Paul nicht zweimal sagen. Er ging in erhöhtem Tempo nach Hause, wo seine Eltern ihn schon vermisst hatten. Allerdings ging ihm an diesem Abend der schwarze Schleier nicht aus dem Kopf, weil er sich sicher ist, dass er ihm nicht ausgedacht hat. Hat ihn nicht ausgedacht. Er bemerkte aber nicht, dass in der Tasche ein Schulbuch mit seinem Namen fehlt. Der nächste Tag war schrecklich. Paul kam an diesem Tag pünktlich. Ja. Er konnte sich aber den ganzen Tag nicht konzentrieren. Nach einer endlosen Stunde Medizin war wieder Pause. Paul setzte sich auf einen Stein, abseits aller anderen, mit Blick auf den Wald. Der Wald war dunkel, doch Paul störte sich nicht daran, sondern ging sofort zu seiner Lieblingsbeschäftigung über und begann große Stücke von einem Laib Brot abzureißen und zu verspeisen. Auf Paul tat sich ein Lächeln auf, dem Gesicht auf, als er aus dem Dunkeln des Waldes zwei gelb aufleuchtende Knopfaugen erspähte. Es war eine Katze, so rabenschwarz wie die Nacht, die nun ins Licht trat. Paul mochte sie. Sie hatte grüne Augen und ein Gesicht, das wie ein Lächeln aussah. Sie war für ihre Art klein, aber dennoch groß genug, dass sie Paul bis zur Hälfte, nee, bis zur Hüfte reichte. Sie war zahm und leistete oft Paul Gesellschaft beim Essen. Man konnte sagen, Blackie, so wie Paul diese Katze nannte, war sein einziger Freund. Nun holte Paul etwas Nasses und Klebriges aus seiner Hose, aus seiner Hosenbeuteltasche. Es war ein kleiner Fisch. Sofort sprang Blackie in die Luft und schnappte sich den Fisch, den Paul in der Luft gehalten hatte. Blackie begann genüsslich den Fisch zu verspeisen, als sich plötzlich eine Hand auf Pauls Schulter legte und ihm am Ohr vom Stein runter wegzog mit den Worten: Hab ich dich endlich! Es war Walter Dorik, welcher ihm gerade mit seinem breiten Arm am Ohr hinter sich herzog. Walter Dorik war ein Bauer mit seinem Hof im Süden der Siedlung bekannt. Außer für seinen saftigen Rüben war er bekannt dafür, dass er nicht zimperlich mit Kindern umging. Ja, sodass man von Glück reden kann, dass er selbst keine hat. Benjamin Hubert, heute nur noch Krüppel Hubert genannt, ging, es waren bestimmt schon 7 Mol her, über das Rübenfeld vom alten Durek. Ja, der Rest ist unbekannt. Walter zog mit seiner solchen Kraft an Pauls Ohren, dass dieser meinte, im Schmerz langsam zu spüren, wie sich sein rechtes Ohr löste. Nach einem endlosen Zerren den Weg entlang an der alten verlassenen Mühle, die absolut nicht rund ist, vorbei, blieben sie vor einer Menschenmenge am Marktplatz stehen. Allesamt standen sie nun da, fast alle mit einem strengen Blick, natürlich außer Mia Duggins, die besorgt reinguckte, und Bodo Duggins, welcher böse, aber nicht auf Paul, sondern auf die anderen Leute zu sein scheint. Außer Pauls Eltern waren dort Jule und Peter Benders. Kein Rehling, Relling, Surekan und Maria Halbers, Dora und Bernd Machsel, Relinde Schneckse und der alte Habelkneck. Sogar Lorindel Buchner und die Frau des Bürgermeisters war anwesend. Alle hatten ein grimmiges Gesicht und schauten hinunter auf Paul. Walter Dorich sagte dann, nachdem er Paul vor die Leute geworfen hat und naja, genau, nachdem er Paul vor die Leute geworfen hat, was sehr unangenehm war: Ich hab ihn. Er war im Wald und hat herumgestromert und eine Katze gefoltert. Das stimmt doch gar nicht, erwiderte Paul Einspruch erhebend, mit tränenverschmiertem Gesicht. Aber niemand bemerkte ihm, dass schon die Frau des Bürgermeisters ihre Stimme erhob. Gut. Sie blickte zu Habeknecht. Ist es der Junge? Der alte Habeknecht antwortet schmitzig. Ja, ich. Ich habe es genau gesehen, wie dieser Bursche des Nachts zum Brunnen ging und Gift hineinkippte. Er guckte die anderen an und leckte dann mit seiner Zunge an einem Finger, griff in seine Tasche, zog ein aus Buch hervor. Zog ein Buch hervor. Dieser Junge hat mit voller Absicht nicht nur den armen Bürgermeister, welcher nun so schreckliche Magenschmerzen hat, vergiftet, sondern sogar, es ist bei uns allen versucht, weil wir alle aus diesem Brunnen trinken. Meine Herren und Damen, dieser Junge ist eine Gefahr für dieses Dorf. Sie haben doch keine Beweise. Kommt es dann von Bodo. In einem blößten Geschrei. Doch. Der vernarbte Alte hebt ein Buch hoch. Dieses Buch. Bodo und Mia sind verdutzt. Paul sah mit Schmerzen im Ohr nach oben und erkannte das Buch. Der Narbenmann nahm es runter und lehnte es an einen Finger, setzte seine Brille auf und schlug das Buch auf und las. Ihr, nein, dir, nein. Dieses Buch gehört Paul von den Dackens. Paul wurde an beiden Armen nach oben gezerrt. Die Frau des Bürgermeisters guckt in das Buch, hält es ein bisschen von sich weg und spricht: Ja, das stimmt. Da dieses Buch zweifelsfrei Paul gehört, wir ihn einen vertrauenswürdigen Zeugen haben und Paul durchaus dazu in der Lage zu sein scheint, verurteile ich Paul sofort, um weitere Opfer zu vermeiden, zur Verbannung aus dem Grün. Du wirst dich zu den Silberminen begeben müssen und darfst erst nach 17 Mal zurück in das Dorf zurückkehren. Bam. Sie klappte das Buch zu. Es ist still. Mia schluchzt und Paul senkt den Kopf. Paul ist 39 Mol alt und wird verbannt.